Deutschlandfunk. Hintergrund.
Der Boom der Behördenforschung. Wissenschaft oder Imagepflege? Eine Sendung von Cornelius Wüllenkämper.
Und ich stehe weiter auf dem Standpunkt, meine Herren, dass wir jetzt im Jahre 51 endlich einmal auch einen Strich darunter machen sollen, dass früher Leute der NSDAP angehört haben, ohne irgendwie da etwas bekziert zu haben.
Wenige Monate nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Rehabilitierung ehemaliger NS-Beamter stieß Konrad Adenauer, Bundeskanzler und Außenminister in Personalunion, mit seiner Schlussstrichforderung eine Debatte an, die Bundesbehörden und Ministerien bis in die Gegenwart beschäftigt.
Ich habe keine Veranlassung, eine historische Untersuchung vorzunehmen, die dem Eindruck dann Vorschub leistet, dass es hier eine Kontinuität gibt. Dann wird wieder unterstellt, als ob Bundesministerien eine nationalsozialistische Vergangenheit hätten.
So der damalige Bundesinnenminister der SPD, Otto Schily, noch im Jahr 2005. Schilys Kabinettskollege Joschka Fischer von den Grünen hatte eine kritische Studie zu den personellen Kontinuitäten im Auswärtigen Amt vor und nach 1945 und zur Beteiligung des Amtes an NS-Verbrechen in Auftrag gegeben.
Es ist nicht einfach nur eine Geschichtsschreibung, sondern da scheint immer noch etwas Aktuelles, ein aktueller Stachel vorhanden zu sein. Diese Weißwaschversuche gehen offensichtlich weiter. Und damit, meine Damen und Herren, lassen Sie mich klar sein, muss Schluss sein.
Die öffentliche Vorstellung der Studie zum Auswärtigen Amt im Oktober 2010 gilt als Startpunkt des Booms der Behördenforschung in Deutschland. Es gibt kaum ein Ministerium oder eine obere Bundesbehörde, die nicht ihr eigenes historiografisches Forschungsprojekt zur NS-Belastung der Vorgängerinstitution oder zu ideellen und personellen Kontinuitäten nach 1945 realisiert hat.
Diese Projekte haben eben viel Geld unter die Historik gebracht, sie haben viele Stellen hervorgebracht, damit kann man Nachwuchs fördern. Das ist alles erstmal ja eine attraktive und feine Sache.
Meint Konstantin Goschler, Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Die lukrativen Aufträge zur Behördenforschung seien längst zum Geschäftsmodell für Lehrstühle und Forschungsinstitute geworden.
Die Frage ist nun, was ist der Preis dieser Entwicklung? Der Preis ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit von diesen Geldern, auch eine gewisse Aufblähung von Strukturen, die auch ihre Gefahren mit sich bringt. Und schließlich kommt hinzu, und das ist vielleicht fast die größte Gefahr, dass ein bestimmtes thematisches Interesse nahezu monomanisch in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gestellt wird.
Eine Erkenntnis, die in Historikerkreisen zwar allseits bekannt ist, aber nur selten offen benannt wird. Schließlich will man nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt. Die subtile Vermengung von Politik und Wissenschaft lässt sich exemplarisch ablesen am Beispiel der Studie »Keine neue Gestapo, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit«.
Dieses Projekt begann zu einer Zeit, als das Bundesamt für Verfassungsschutz unter maximaler Kritik stand. Also das kann man auf zwei Formeln bringen. Es war NSA und NSU, wenn man so möchte. Und das Image war auf null.
Die Studie, die vom Verfassungsschutz öffentlich ausgeschrieben und finanziert wurde, sei zwar bereits seit längerem geplant gewesen, so Goschler. Den damaligen Forschungskontext sieht er heute dennoch kritisch.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte unter anderem das Problem, dass es als intransparent galt und man hat ihm sozusagen sämtliche Scheußlichkeiten zugetraut. Und der neue Präsident zum damaligen Zeitpunkt war Hans-Georg Maaßen, der dieses Projekt gewissermaßen geerbt hat und der den Auftrag hatte, dieses Amt wieder neu aufzustellen und auch sein öffentliches Ansehen zu verbessern. Und in den Zusammenhang fiel dann eben auch dieses Projekt. Und jetzt kann man sich dann wieder fragen, okay, was tut man da? Man ist also sozusagen Teil eines Spiels, dessen Bedingungen man ja nicht kontrolliert. Oder man gerät in bestimmte funktionale Zusammenhänge, die man nicht alle selber steuern kann.
Der Verfassungsschutz verfügt über eine Schriftgutverwaltung im laufenden Betrieb, nicht aber über ein Archiv. Damit waren die Wissenschaftler auf die Zusammenarbeit mit hausinternen Mitarbeitern angewiesen. Das muss nicht zwangsläufig zu einer Beeinflussung oder gar Manipulation ihrer Arbeit geführt haben, bedeutet aber dennoch eine ungute Nähe zwischen Forschern und Forschungsgegenstand. Letzten Endes geht es um einen Vertrauensvorschuss, der aus rein wissenschaftlicher Perspektive eher schädlich ist. Spätestens dann, wenn der Wissenschaftler zum teilnehmenden Beobachter wird.
Ist die kritische Aufarbeitung der Vergangenheit zu einem Instrument der Imagepflege geworden? Martin Sabro, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung, kurz ZZF in Potsdam, spricht von der Verwischung zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichtspolitik, zwischen Recht und Politik. Das ZZF wird zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert und ist darüber hinaus auf Drittmittel angewiesen. Auf dem Markt der Forschungen zur NS- und auch zur DDR-Vergangenheit spielt das Zentrum neben dem Institut für Zeitgeschichte in München eine führende Rolle.
Ich erlebe eine fast unheimlich wirkende Verbindung zwischen Geschichtspolitik, Geschichtswissenschaft und öffentlicher Geschichtskultur, die man als starke Annäherung, als Konsenskultur auch bezeichnen kann. Wissenschaft definieren wir ja doch eigentlich als Infragestellung des Selbstverständlichen. Im Moment betreiben wir Zeitgeschichte als Aufarbeitung eher als Bekräftigung des Selbstverständlichen.
Die Aufarbeitung der NS-Geschichte einzelner Behörden oder Ministerien, die Aufrechnung, wie viele ehemalige NSDAP-Mitglieder später in welcher Bundesinstitution tätig waren, hat aus wissenschaftlicher Perspektive kaum noch Erkenntniswert, sorgt aber für mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Deshalb dringen viele Ministerien und Behörden längst auf eine besonders kritische Aufarbeitung, um sich dann im Konsens mit der Öffentlichkeit wirksam von der dunklen Vergangenheit distanzieren zu können. Auch das gegenwärtige Forschungsprojekt »Das Bundespräsidialamt und der Nationalsozialismus« stellt Martin Sabro in den Kontext des, Zitat, »Runs auf die Behördenforschung«.
Ein Run, der manchmal etwas putzige Züge annimmt. Ich erinnere mich an eine Vorbesprechung im Bundespräsidialamt, wo der zuständige Abteilungsleiter, das mir und ein, zwei Kollegen, diskutierte und dabei dann die etwas naive Frage stellte, inwieweit müssen jetzt die Bundespräsidenten aufgearbeitet werden? Und dann wurden aber die Trümpfe aus dem Blatt gezogen. Ne? Heuss, Ermächtigungsgesetz, Carstens, NSDAP, Lübcke, KZ-Baumeister. Etwas ironisch, denn war ihm klar, dass es sich hier um gefälschte Vorwürfe des DDR-Frauenbuchs gehandelt hat.
Das Forschungsprojekt zum Bundespräsidialamt ging im Frühjahr 2020 nach einem offiziellen Bewerbungsverfahren schließlich nicht an das ZZF, sondern an die Universität Jena. Dass die Forschungsgelder erst nach einer offiziellen Ausschreibung vergeben wurden, war dabei keineswegs selbstverständlich, sondern ist eher die Ausnahme. Der Großteil der Aufträge, bei denen es letztlich weniger um historiografische Aufarbeitung als vielmehr um eine öffentlichkeitswirksame Selbstverortung geht, wird freihändig vergeben.
Die Mehrzahl der Behörden hat die von ihnen berufenen Kommissionen bzw. beauftragten Forscherinnen und Forscher selbst zusammengestellt. So die Bundesministerien für Arbeit, Äußeres, Finanzen, Forschung, Inneres, Justiz, Landwirtschaft, Verkehr, Wirtschaft, der Bundesnachrichtendienst, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und das Robert-Koch-Institut.
Kritisierten bereits 2017 die Historiker Christian Mentel und Nils Weise. Mentel, vormals Mitarbeiter des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, hat sich vor wenigen Monaten mit einem ungewöhnlich offenen Essay über die Indienstnahme der Historikerzunft durch die Politik aus dem Wissenschaftsbetrieb verabschiedet. Jenseits des Vorwurfs einer direkten Einflussnahme auf Forschungsergebnisse steht seit Jahren eine zumindest heikle Vermengung von wissenschaftlichen, staatlichen und politischen Interessen im Raum.
All das muss ein Mindestmaß an Skepsis nähren, ob die Studien tatsächlich in der allseits behaupteten vollumfänglichen Unabhängigkeit erarbeitet werden können. Und längst ist die nicht mehr nur polemisch gemeinte Frage zu vernehmen, ob die Behördenforschung mittlerweile größere Bedeutung als Goldesel und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme denn als Erkenntnisquelle habe.
Schreibt Christian Mentel, der die überwiegend befristeten Projektverträge in der historischen Forschung gegen eine Anstellung im öffentlichen Dienst eingetauscht hat. Konstantin Goschler von der Ruhr-Universität Bochum ist einer der wenigen namhaften Historiker, die die zumindest fragwürdige Vermengung von tagespolitischen Interessen und wissenschaftlicher Praxis öffentlich kritisieren.
Gerade im Bereich so DDR-Aufarbeitung und Treuhand, ja, da gab es zumindest vor einiger Zeit eine große Panik im politischen Establishment. Was passiert da? Vor allem Ostdeutschland, kippt Ostdeutschland jetzt irgendwie nach rechts ab?
Im Jahr 2017 vergab das Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble einen umfangreichen Auftrag zur Erforschung der Tätigkeit der Treuhandgesellschaft. Ab 1990 war die Treuhand für die Privatisierung des volkseigenen Vermögens der DDR verantwortlich. Bis heute ein umkämpftes Politikum.
Und das hat, sagen wir mal, starke politische und auch finanzielle Kräfte mobilisiert. Und da ist dann sehr, sehr viel Geld ins System gepumpt worden. Das ist schon irgendwie ein problematischer Aspekt. Ja. Also wenn dann Geschichtspolitik auf diese Art und Weise betrieben wird, dass dann Themen letztlich auch aus Wahlkampfüberlegungen heraus stark gemacht werden, also das gefällt mir nicht so gut.
Goschler hatte 2017 eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förmlich ausgeschriebene und finanzierte Studie zur Wahrnehmung der Treuhand in Ostdeutschland vorgelegt. Deren Ergebnisse wurden nicht überall gutiert. Auf diesem Hintergrund hat es eine zumindest merkwürdige Anmutung, wenn der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, einer der maßgeblichen Akteure der Wiedervereinigungspolitik, im selben Jahr ohne Ausschreibung ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Treuhandanstalt im Institut für Zeitgeschichte finanziert. Zur Förderung in Höhe von 2,56 Millionen Euro teilt das Bundesfinanzministerium auf Nachfrage im November 2020 dazu mit:
Das Forschungsprojekt wird nicht im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen durchgeführt. Insoweit bedurfte es auch keines Vergabeverfahrens durch die öffentliche Hand. Bei dem Forschungsprojekt handelt es sich vielmehr um ein eigenes Forschungsprojekt des Instituts für Zeitgeschichte.
Die Finanzierung durch den Bund sei, so heißt es, eine Zuwendung zur Projektförderung gewesen, deren Erteilung sich unter anderem nach den Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung richte. Die freihändige Vergabe des Projekts mag juristisch korrekt sein, wirft aber angesichts der unmittelbaren politischen Bedeutung des Themas Treuhand ein Zwielicht auf eine ungute Verknüpfung von Wissenschaft und Politik. Zugleich dient sie denjenigen Oppositionsparteien als Argument, die besonders zu Wahlkampfzeiten immer wieder einen dritten Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Treuhand fordern, die Alternative für Deutschland und die Linke. Wer schreibt die Geschichte? Politik oder Wissenschaft? Martin Sabro vom Zentrum für zeithistorische Forschung gibt zu bedenken:
Ich finde die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses schon immer Teil des Problems, für dessen Lösung es sich hält. Es ist eine politisch dominierte Veranstaltung. Das wird dann eben sehr schnell parteipolitisch zugeordnet, den Formelkompromissen unterworfen und ist genau das, was nicht was freie Wissenschaft eigentlich machen will, sondern oft eher Gift für sie.
Um die Vergabe des Treuhandprojekts an das angesehene Institut für Zeitgeschichte ranken sich seit langem allerhand Gerüchte. Auch Falschbehauptungen haben sich längst verselbstständigt. Dirk Hoffmann, der das Forschungsprojekt zur Treuhand in Berlin leitet, betont:
Da wurde auch oft unterstellt, es gäbe hier einen selektiven Zugang. Die Bundesregierung hat immer noch die Daumen drauf. Die frühere Integrationsministerin aus Sachsen, Petra Köpping, hat behauptet, wir, also das Institut für Zeitgeschichte, hätten diese Akten bekommen und hat sich darüber aufgeregt, dass das ohne Ausschreibung passiert sei, was natürlich beides völliger Humbug ist. Also wir haben uns nie darum bemüht. Es gibt das Bundesarchivgesetz schon seit langer Zeit und das legt fest, dass staatliche Akten ins Bundesarchiv kommen, Punkt. Und da gibt es auch für die Treuhandanstalt keine Ausnahmen.
Gerade der Fall Treuhand führt einen positiven Aspekt aller Aufarbeitungsprojekte vor Augen. Die Akten, die den Historikern als Quellen dienen, sind anschließend im Bundesarchiv der Öffentlichkeit zugänglich. Von den 45 Aktenkilometern überstellt die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben als Rechtsnachfolgerin der Treuhandanstalt 4000 Akten monatlich an das Bundesarchiv. Dort werden sie gesichtet, katalogisiert und jedem zugänglich gemacht. Bei aller Kritik an der fragwürdigen Vergabepraxis und der heiklen politischen Implikation der unvermittelten Zuwendung durch das Bundesfinanzministerium besteht kein Zweifel daran, dass das Institut für Zeitgeschichte wissenschaftlich unabhängig arbeitet.
Das Finanzministerium hat keinerlei inhaltliche Vorgaben gemacht,
beteuert Projektleiter Dirk Hoffmann. Die inhaltliche und personelle Ausrichtung des Projekts sei ausschließlich im Institut für Zeitgeschichte getroffen worden. In anderen Bereichen der Behördenforschung ist die Wissenschaft dagegen ausdrücklich weisungsgebunden gegenüber ihrem Auftraggeber. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, kurz ZMS, bezeichnet sich als militärischer und sozialwissenschaftlicher Dienstleister der Streitkräfte. Das ZMS betreibt historische Forschungen zur Geschichte der Wehrmacht, aber auch zur Vergangenheit der Bundeswehr vor und nach der deutschen Einigung. Für den neuen Traditionserlass von 2018 untersuchte das Zentrum auf Dienstanweisung des Verteidigungsministeriums etwa die Gedenk- und Namenstraditionen der Truppe. Michael Epkenhans, bis vor kurzem als Geschäftsführer des ZMS verantwortlich für dessen wissenschaftliche Ausrichtung, beteuert:
In den historischen Bereichen und in den sozialwissenschaftlichen Bereichen gilt das auch, sind wir völlig frei, was die Themen betrifft. Wir sind nur gebunden, alles muss einen Rahmen haben, auch haushaltsrechtlich einen Rahmen haben, eine Forschungskonzeption zu entwickeln für eine Zeit, sagen wir von 5, vielleicht auch 10 Jahren, die deutlich macht, was wir machen und warum wir es machen und wie wir es machen.
Schaut man sich die Veröffentlichungsliste der Dienststelle an oder schaltet sich in den aktuellen Podcast, erscheint die Behauptung, die wissenschaftliche Themenauswahl treffe das ZMS völlig frei, zumindest fraglich. Zwei hausinterne Historiker diskutieren im Podcast mit dem Kommandeur darüber, wieso die Vereinigung der Bundeswehr mit der NVA als Blaupause für andere Bereiche des Zusammenwachsens nach 1989 gilt. Die meisten Herausforderungen, so heißt es, habe die Bundeswehr mit großem Elan sehr gut gelöst. Nach wissenschaftlich unabhängiger Themenauswahl klingt das nicht. Zuletzt im Juni 2020 erneuerte der Militärische Abschirmdienst MAD seine Warnung vor einer neuen Dimension beim Problem des Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Michael Epkenhans räumt ein:
Die Ministerin hat ja verfügt, dass dieses ganze Problem Rechtsextremismus fokussiert in den Blick genommen wird. Wir sind damit eingebunden, aber es wird gerade erst ein Fragenkatalog erstellt, mit dem man dann operieren kann, um sich diesem Problem zu nähern. Und mehr kann ich im Moment gar nicht dazu sagen, weil das natürlich ein sorgfältiger Diskussionsprozess ist, der jetzt gerade angestoßen worden ist, und die Ergebnisse muss man dann in Ruhe abwarten.
Offensichtlich bedarf es erst der Auflösung einer Kommando-Spezialkräfteeinheit, einer erneuten Warnung des Militärischen Abschirmdienstes und dann der ministeriellen Verfügung, bevor man beim ZMS Voruntersuchungen zum Thema Rechtsextremismus in Angriff nimmt. Letztlich gilt für das ZMS nur in verstärkter Form, was für den gesamten Apparat der historischen Forschung richtig ist. Forschungsfelder werden nicht aktiv unterdrückt oder beeinflusst, sondern vielmehr indirekt thematisch und finanziell gesteuert.
Dass die Wunschkandidaten des Auftraggebers zum Zuge kommen, ist der Normalfall. Nicht nur bei direkten Zuwendungen, sondern auch bei Ausschreibungen mit verschiedenen Bewerbern. Über passgenaue Anforderungen oder extrem kurze Bewerbungsfristen lässt sich ganz legal eine Vorentscheidung treffen. Die Ausschreibung für das Forschungsprojekt zum Bundeskanzleramt von 2017 wurde von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte und des Zentrums für zeithistorische Forschung entscheidend mitformuliert. Beide Institute erhielten kurz darauf den Zuschlag der Bundesregierung. Die Entscheidung, wer wann zu welchem historischen Thema forscht, mag zwar formalrechtlichen Vorgaben genügen, ist aber deswegen längst nicht fair und ergebnisoffen.
Das war der Hintergrund, der Boom der Behördenforschung. Wissenschaft oder Imagepflege? Eine Sendung von Cornelius Wüllenkemper, Redaktion Norbert Weber.